Er war in Ur in Chaldea und dort kam er aus dem Feuer heraus. Gott hat ihn rausgerettet wie einen Holz, wie ein Holz aus dem Feuer. Und dann wurde er ein hitziger Mensch, der einfach unterwegs war, und in Haran, da war man hitzig. Aber Gott sagt: Warte, Abraham, du musst warten lernen. Wir sind alle recht hitzig. Da muss man warten lernen. Und dann kam er ins Land Kanaan. Und das Erste, was er bekommt im Land, ist Sichem, Kraft, Schulterkraft. Das Erste, was du im neuen Land bekommst, das ist Kraft. Und dann ging er nach Leere, nach More. Dort bekommt er Leere. Und dann geht es weiter, dann geht er nach Bethel. Das heißt Haus Gottes. Das ist wie mein Leben. Zuerst war ich im Feuer. Dann war ich ein Hitziger, und Gott lehrt mich zu warten. Und dann komme ich zu Gott in sein Land, und ich bekomme Kraft und ich bekomme Lehre. Und ich gehe ins Haus Gottes. Das heißt, ich habe jetzt Gemeinschaft mit Gott. Ich habe jetzt ganz direkten Zugang zu Gott. Aber wie es so oft ist, man wohnt dann zwischen Bethel und Ai, zwischen Haus Gottes und zwischen den Trümmern. Das ist oft mein Leben, dass ich manchmal geht es gut und man lebt mit dem Herrn, und dann sündigt man man schlägt wieder einiges zu Trümmern. Und nachher aber kommt der Abraham schlussendlich, nachdem er sich von Lot getrennt hat, kommt er nach Mamre bei Hebron. Dort wird er fest. Mamre heißt Festigkeit. Bei Hebron, das heißt Gemeinschaft. Jetzt wird er fest. Und jetzt hat er Gemeinschaft mit Gott. Schön, diese Namen. Ich sage nicht, dass das jetzt bewusst ist, oder ich weiß nicht, vielleicht doch. Der Herr weiß es, ob die Namen jetzt ganz bewusst so waren oder ob das einfach eine Fantasie ist. Aber ich denke, in der Bibel ist weit mehr bewusst, als wir denken. Aber jetzt gehen wir weiter. Der Abraham hatte also hier eine Prüfung in dem Lande. Und hier kommt die erste große Prüfung, Vers 10, eine Hungersnot. Eine Hungersnot kommt ins Land. Gott hat ihm dieses Land versprochen. Gott hat ihn ermutigt, hat gesagt: Dieses ist dein Land. Und das ist der Ort, wo du zu sein hast. Dort, wo ich dich hingestellt habe, dort sollst du sein. Aber dann wird es schwierig in dem Land. Es kam eine Hungersnot ins Land. Und Gott prüft den Abraham. Und man soll nicht gleich meinen, wenn eine Hungersnot kommt oder wenn eine andere Schwierigkeit kommt, dann soll man nicht gleich meinen, man ist nicht am richtigen Platz. Doch, doch, man ist schon am richtigen Platz, auch wenn die Schwierigkeiten kommen. Aber Abraham dachte: Na, es ist jetzt gefährlich, hier ist eine Hungersnot, ich muss weg. Gott hat ihm nicht gesagt: Abraham, jetzt gehst nach Ägypten. Gar nichts davon. Gott hatte gesagt, er soll in das Land gehen, das ich dir zeigen werde. Dann ist Gott ihm erschienen und hat gesagt: Dieses Land, Abraham, dieses Land werde ich dir geben und deinem Nachkommen geben. Und Abraham geht weg. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? In Ägypten baut er keinen Altar, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Es steht nicht, er rief den Namen des Herrn an. Es steht nichts, in Ägypten baut man keine Altäre für Gott. In Ägypten, da lebt man ferne von dem Land der Verheißung. Und er verliert Gemeinschaft mit Gott. Und wenn man die Gemeinschaft mit Gott verliert, dann verliert man viel, hat man einen großen Verlust. Und als er nahe an Ägypten kam, sprach er zu seiner Frau Sarai: Siehe, ich weiß doch, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. Abraham, hast du gerade vergessen, was Gott gesagt hat? Ich werde deinen Namen groß machen. Werden ihn die Ägypter umbringen, wenn Gott gerade vorher versprochen hat, ich werde deinen Namen groß machen und ich werde dich segnen und ich werde dich zu einem großen Volk machen? Irgendwie vergisst Abraham die Verheißungen Gottes. Und es ist leicht zu sagen: Ach, der Abraham, ach, so dumm. Aber wie ist es in unserem Leben? Ist es nicht bei uns auch manchmal so, dass wir manchmal so leben, wie wenn Gott gar nicht da wäre? Dass wir manchmal so leben, als ob Christus nicht alles mir gibt, was ich brauche? So leicht verliert man aus dem Auge den Gott, der Himmel und Erde besitzt. Und man meint: Ich muss jetzt unbedingt mir selber helfen. Und man geht gar nicht ins Gebet. Wie oft bin ich nicht ins Gebet gegangen? Wie oft habe ich ganz so reagiert wie jeder andere Mensch? Paulus sagt, wenn ihr untereinander Streit habt, wenn ihr untereinander Eifersucht habt, seid ihr da nicht Menschen? Man könnte sagen, ja, Paulus, was hast du denn dagegen? Die Korinther sind doch Menschen. Nein, sie haben Christus, sie haben den Heiligen Geist, sie müssen nicht so reagieren wie die Menschen. Sie können reagieren wie Gott. 1. Korinther 3, die ersten Verse. Ihr seid menschlich, ihr reagiert ganz menschlich, sagt er. Ihr streitet und habt Eifersucht untereinander. Und der eine sagt, ich mag den Paulus lieber, und der andere, ich mag den Apollos lieber, und ich mag den dritten, einen anderen, Petrus lieber. Und so haben sie gestritten untereinander. Und wie oft ist es, dass wenn unter Gläubigen irgendwie ein Streit entsteht, ist es ganz einfach deshalb, weil beide menschlich denken. Wir brauchen nicht menschlich denken. Abraham hat völlig menschlich gedacht und gesagt, ja, wenn eine Hungersnot ist, in Ägypten, da haben sie genug Getreide. Und er zieht hinunter nach Ägypten. Und dann hat er Angst um seine Seele, weil die Ägypter könnten ihn ja umbringen. Wenn er so eine hübsche Frau hat, dann können die Ägypter ihn umbringen, und damit sie ihm die Frau wegheiraten können. Komm, sag, du bist meine Schwester. Das ist ja so eine Halblüge, denn irgendwie verwandt waren sie ja. Er hat plötzlich Angst um sich selbst, er dreht sich um sich selbst. Und das ist nicht die Logik des Glaubens. Solange die Verheißung Gottes nicht erfüllt war, war der Abraham unsterblich. Denn Gott hat ihm was verheißen. Gott hat ja gesagt, ich werde dich zum Segen setzen, ich werde deinen Namen groß machen und so weiter. Solange die Verheißung nicht erfüllt war, war Abraham unsterblich. Und jetzt benimmt er sich so, wie wenn er sterblich wäre. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohl gehe. Damit es mir wohl gehe. Ist das höchste Ziel des Lebens, Abraham? Hauptsache gesund. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Nein, Hauptsache ist, dass Gott geehrt wird. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter die Frau, dass sie sehr schön war. Und die Fürsten des Pharaos sahen sie und priesen sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharaos gebracht. Und jetzt geht es ihm schlecht. Und Abraham gibt die Sarah preis. Sarah kommt in die Hand der Heiden. Und der Pharao tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er hatte Schafe und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Er wird immer reicher, reicher und reicher. Ja, er hat einiges an Vorteile bekommen, aber er hat einen ganz großen Nachteil. Er lebt nicht im Willen Gottes. Er lebt nicht am richtigen Platz. Ich darf hier eine Geschichte erzählen. Ich kam vom Studium zurück nach Österreich, und dann wusste ich, ich soll an dem Ort, der Ort hieß St. Johann, ich soll an dem Ort sein, weil ich dort in der Gemeinde mithelfen wollte. Und dort war ein Bruder, der uns junge Brüder zugerüstet hat. Und ich kam, ich suchte einen Job, ich suchte eine Arbeit. Und dann habe ich dort eine Arbeit gefunden in einer Textildruckerei als Hilfsarbeiter. Und das war eine ziemlich stinkige Arbeit und ziemlich schwierige Arbeit, also hart zu arbeiten, schlechte Bedingungen und wenig Geld. Aber ich habe gesagt, komm, das ist jetzt egal. Wichtig ist, dass ich hier jetzt da an diesem Ort bin, wo Gott gesagt hat, da habe ich meine Arbeit und da kann ich der Gemeinde des Herrn dienen, denn ich weiß genau, ich soll in St. Johann sein. Und ich habe angefangen zu arbeiten, und nach 3-4 Wochen bekam ich ein Angebot, ein so wunderbares Angebot. Ich konnte einen Job bekommen, wo ich fast nichts tun musste. Ich brauchte nur sitzen und ein bisschen aufpassen auf ein paar Schüler in einem Heim. Und es wäre alles für alles gesorgt. Die Bezahlung wäre gut, wäre wirklich gut gewesen. Alles ist mir angeboten worden. Und der einzige Nachteil, es ist nicht an dem Ort. Es ist 70 Kilometer entfernt. Und ich habe mir gedacht, das ist ja wirklich interessant. Das nehme ich an. Und habe dort mir einen Termin ausgemacht mit demjenigen, der mich anstellen sollte, und gesagt, ja, ist okay, ich habe zwar schon eine Arbeit, aber die kann ich jederzeit kündigen. Ich komme. Und dann hat mich ein Bruder gefragt. Er hat gesagt, Thomas, was hat dir der Herr eigentlich klar gemacht, an welchem Ort du sein sollst? Er hat nur die Frage gestellt. Oder so ähnlich. Ich kann die Frage nicht mehr genau wiederholen. Und ich habe mich dann, das hat mich dann sehr beschäftigt. Und ich bin ins Gebet gegangen. Und habe, am nächsten Tag hat ein anderer Bruder mit mir geredet. Und der hat gesagt, Thomas, weißt du was? Ich weiß, dass der Herr Jesus hier Gemeinde bauen möchte. Und ich weiß, dass es einen Feind gibt, der uns die Mitarbeiter stehlen will, wegnehmen will. Und dann, ich konnte an dem Tag nicht in der Versammlung bei der Predigt nicht aufpassen. Meine Gedanken waren ganz woanders. Und am Nachmittag habe ich gesagt, so jetzt ziehe ich mich zurück und jetzt gehe ich ins Gebet. Und jetzt frage ich den Herrn. Und dann habe ich in der Bibel gelesen von der Heilung eines Blinden, den der Herr die Augen geöffnet hat und der hat alles verschwommen gesehen, alles verschwommen. Und da dachte ich, ja, das ist genauso wie mein Leben. Ich sehe alles verschwommen. Herr, gib mir doch Klarheit, dass ich die Sachen klarer sehen kann, was ich tun soll. Und ich habe gebetet und ich wurde im Laufe der Stunden wurde ich immer unruhiger und ein Gedanke wurde klarer, du hast einen Fehler gemacht. Du musst dich neu entscheiden, musst dort wieder absagen. Und da habe ich dem Herrn gesagt, Herr, ich sage jetzt wieder ab. Ich gehe jetzt dorthin, ich telefoniere dorthin und ich sage dort ab. In dem Moment, als ich diesen Entschluss gefasst hatte, in meinem stillen Kämmerlein, sah ich alles klar. Alles klar. Wie der Mann in dem Gleichnis, wo dem der Herr Jesus die Augen geöffnet hat. Und das zweite Mal hat er ihm nochmal etwas drauf gestrichen und dann sah er alles klar. Und dann habe ich dort abgesagt, der Mann war sehr sauer auf mich. Aber so hat der Herr geführt. Und mir wurde eins klar, egal wie die Situation ist, wenn ich am richtigen Ort bin, dann muss ich nicht davonlaufen, wenn Schwierigkeiten kommen oder wenn der Job nicht passt oder wenn es stinkt bei der Arbeit. Der Herr hat gesegnet. Ich habe dem Bruder gesagt, Bruder, ich habe abgesagt. Er hat am Telefon gesagt, du wirst sehen, dass der Herr dich segnen wird. Und so war es. Der Herr hat gesegnet. Abraham läuft nach Ägypten und erlebt keinen Segen. Keinen Segen des Herrn. Gott lehrt uns Glauben. Gott will, dass wir lernen, aus Glauben zu leben. Am Anfang des Glaubenslebens gibt es viele Gebetserhörungen. Da lehrt er uns auch zu glauben, wenn wir nichts spüren und nichts sehen und nichts hören. Und dann gibt es vielleicht plötzlich keine Gebetserhörungen mehr. Zuerst meinen wir, ich kann mich gut erinnern, es war im eigenen Leben so, war im Leben von anderen Gläubigen so. Sie kamen zum Glauben, frisch zum Glauben. Und dann lauter Gebetserhörungen, lauter Segen, alles klappt, wunderbar. Und dann hört es auf. Wo ist jetzt der Herr? Jetzt kommen Schwierigkeiten. Ja, der Herr lehrt dich glauben. Der Herr lehrt dich, dass dein Glaubensleben nicht aus lauter Gebetserhörungen besteht, sondern aus dem, dass du lernst, in die Bibel hineinzuschauen und trotzdem zu glauben, was Gott sagt. Auch wenn du nichts spürst, wenn du keine Glücksstimmung hast. Gott will, dass wir ihm auch dann vertrauen, wenn nichts geschieht. Übrigens, wir wissen gar nicht, dass nichts geschieht. Kann niemand sagen, es geschieht nichts. Es gibt Gläubige, die sagen, bei uns geschieht nichts. Sag ich, woher weißt du, dass bei euch nichts geschieht? Ja, schau, es geschieht nichts. Du weißt überhaupt nicht, was geschieht. Was der Herr in den Herzen der einzelnen Gläubigen tut, du weißt gar nichts. Oder du predigst, vielleicht predigen einige von denen, die hier sitzen. Man predigt, man geht nach Hause und denkt sich, ach, es war nichts. Es war nichts. Mir ist es auch mal so gegangen. Und dann kommt jemand und sagt, oder schreibt einen Brief, oh, das war so gesegnet, preis dem Herrn, was du gesagt hast. Und denke mir, wieso, das war doch nicht gesegnet, ich habe es genau gespürt. Ich muss das nicht spüren, wenn der Herr was tut in den Herzen. Er muss nichts spüren. Lieber in Kanaan hungern, als in Ägypten satt sein. Und viele Knechte und Mägde bekommen und Esel und Rinder und Kühe und Schafe. Und sonstige Tiere. Durch seinen großen Reichtum bekam er später Probleme. Es ist nicht gut, durch Ägypten reich zu werden. und in Ägypten reich zu werden. Das hat er gelernt und hat keinen Altar gebaut. Der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Vers 17. Abraham war derjenige, der den Fehler gemacht hat. Pharao wird geschlagen. Nun, Pharao wird deshalb geschlagen, weil er die Frau Abrahams nicht antasten darf. Der Herr in seiner Güte schreitet ein. Abraham macht den Fehler, Gott macht es wieder gut. Petrus haut das Ohr ab, der Herr Jesus heilt es wieder an. So ist der Herr. Vers 18, da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Und warum hast du das gesagt? Sie ist meine Schwester, dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte. Und nun siehe, da hast du deine Frau. Nimm sie und zieh hin. Erstaunt über die hohe Moral dieses Mannes, gibt ihm die Frau zurück und er gibt ihm sogar noch Geschenke. Und sie geben ihm das Geleit und er kehrt wieder dorthin zurück, wo er vorher war. Wir können hier einige Dinge lernen. Ich habe hier ein paar Lektionen aufgeschrieben. Ich nenne sie hier nur ganz kurz. Erste Lektion, wo Gott dich hingestellt hat, dort sollst du bleiben und dort wird er dich versorgen, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Der Gehorsamsweg bringt auch Schwierigkeiten. Wie war das, als der Herr Jesus gesagt hat, kommt Jünger, fahrt über den See. Und sie waren ganz gehorsam, sie fahren über den See. Und was stellen sie fest? Während sie am See sind, kommt ein furchtbarer Sturm. Dann haben sie gesagt, ach, hätten wir doch nicht gehorcht. Warum sind wir so dumm gewesen und haben dem Herrn Jesus gehorcht und sind mitten rausgefahren? Wir hätten unbedingt am Ufer bleiben müssen, oder? Nein, sie waren doch gehorsam. Wenn man dem Herrn gehorsam ist und es kommt ein Sturm, dann preist dem Herrn für den Sturm. Denn dann darf ich was lernen im Sturm. Gerade der Gehorsamsweg führte sie in den Sturm. Gerade der Gehorsamsweg führt uns oft in Schwierigkeiten. Aber oft bringt der Weg des Ungehorsams auch Schwierigkeiten. Später dann. Hagar ist eine Frucht des Ungehorsams Abrahams. Hagar war die ägyptische Magd. Woher hat er die? Ja, von Ägypten natürlich. Zweite Lektion. Wer nicht vertraut, aber befürchtet, der bekommt oft, was er befürchtet. In Sprüchen heißt es, wo vor dem Ehrfurchtslosen graut, das wird über ihn kommen. Sprüche 10, Vers 24. Wo vor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Und wo der Ungläubige, wenn ich den Herrn aus den Augen verliere und ich mache mir Sorgen und ich treffe jetzt alle Vorkehrungen wegen dieser Sorge, dann kann es passieren, dass ich gerade dies bekomme, was ich befürchtet habe. Aber der Herr ist gnädig. Der Herr ist gnädig. Der Herr ist auch in der Not gegenwärtig. Das ist eine nächste Lektion. Die Not selber ist dann kein Problem, wenn der Herr selber mitten dabei ist. Prüfungen bringen Erfahrungen, Erfahrungen bringen Reife. Und Gott verwendet hier einen Nachteil, einen Fehler des Abraham, verwendet er, sodass Abraham was lernt. Eine weitere Lektion hier. Geschenke von den Heiden können einem teuer zu stehen bekommen. Er bekommt viele Geschenke in Ägypten, aber der große Reichtum wurde ihm nicht zum Segen nachher. Kapitel 13. Jetzt kommt die nächste Prüfung. Der Hunger war eine Sache, aber es gibt noch schwerere Prüfungen. Hier kommt die Prüfung in Form einer Person. Die Prüfung heißt Lot und die ist ganz anderer Art. Uns geht es auch so. Wir bestehen vielleicht die Prüfung mit dem Hunger, aber was ist, wenn wir Probleme mit einem Gläubigen bekommen? Ganz andere Art von Prüfung. Was ist, wenn wir Probleme haben? Werden wir jetzt fleischlich reagieren? Und es gibt dann noch schwere, noch größere Prüfungen, nachdem die Geschichte mit dem Lot geklärt ist. Es geht von Prüfung zu Prüfung. Und das Ziel ist, den Glauben dieses Glaubensvaters zu stärken. Gott hat was Gewaltiges vor mit ihm. Gott hatte den Lot mitgenommen. Und das war wahrscheinlich kein Fehler, dass er den Lot mitgenommen hat. Es war auch gut für ihn. Und der Lot wird ihm zu einem wichtigen Heiligungsobjekt. Der Herr stellt uns auch oft Menschen in die Gegend, Menschen vor Augen, oft sogar gläubige Menschen, die werden uns ein Grund, dass wir in der Heiligung wachsen. Und es ist schlecht, wenn wir uns wehren, wenn wir rebellieren. Sondern immer dran denken, Schwierigkeiten sind Gelegenheiten. Jede Art von Schwierigkeit ist eine Gelegenheit. Ich kann hier etwas erfahren. Und möge der Herr mir das einbrennen in mein Denken, dass jede Schwierigkeit, die in mein Leben hineingeführt wird, vom Herrn geschenkt ist, wofür ich ihn loben und preisen sollte, denn irgendwas darf ich jetzt lernen. Das kann man leicht so sagen, wenn man keine Schwierigkeit hat. Und wenn sie dann kommt, dann möge der Herr uns erinnern an Abraham oder an überhaupt an diese Wahrheit, die immer wieder in der Schrift steht, dass Gott alles, was er in mein Leben hineinbringt, dass das von Gott für mich geführt ist, gut ist. Also, hier sind Streitigkeiten. Zuerst mal streiten die Hirten untereinander. Sie haben so viel Vieh und sie haben keinen Platz und so weiter. Und dann kommt die Sache vor Abraham und vor Lot. Und da sprach Abraham zu Lot, Vers 8, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten. Denn wir sind Brüder. Brüder haben nicht zu streiten. Geschwister, wir sind in einer Familie, wir haben nicht zu streiten. Und wenn Gläubige streiten, dann soll das unser Motto sein. Lass doch nicht Zank sein zwischen dir und mir. Wir sind Schwestern. Wir sind Brüder. Das ist gut so. Abraham stritt nicht. Er streitet nicht, weil sein Herz auf Gott ausgerichtet ist. Er vertraut Gott. Also in Ägypten hat er Fehler gemacht. Aber jetzt ist er zurück. Und er hat wieder einen Altar gebaut. Und er hat Gott wieder angebetet. Und er hat Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt handelt er richtig. Er hat gelernt. Er vertraut, dass Gott das richtig machen wird. Also komm, Lot. Gehst du rechts, gehe ich links, gehst du links, gehe ich rechts. Wo willst du hin? Such dir den besten Platz aus. Ich trage das dir nicht nach. Und Lot nimmt die Gelegenheit wahr und hebt seine Augen auf und sieht die Jordan-Gegend, die wasserreiche Gegend. Es schaut aus wie der Garten Eden. Der möchte sich ein zweites Paradies aufbauen hier auf Erden. Das ist sein Denken. Aber das Paradies ist nicht hier auf Erden. Wie der Garten Eden steht da. Das Paradies ist nicht hier. Das ist Vers 10. Die Gegend war wasserreich bis Zoar hin, wie der Garten Jahwes, der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Und Lot erwählte sich die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. So trennte sich ein Bruder vom anderen. Brüder heißt hier Verwandtschaft, oder? Wir sind eng verwandt. Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Jordan-Gegend. Und er schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Wisst ihr, ich habe schon oft gestaunt über den Humor, den der Herr hat. Habt ihr das gemerkt, was hier steht? Abraham wohnte in Deutschland und Lot wohnte in Karlsruhe. Lot, da hast du die Gegend, aber Abraham wohnt im ganzen Land Kanaan, überall. Abraham ist überall, so warum? Das gehört alles dir, Abraham. Und dann sagt der Herr zu Abraham, Abraham, hebe deine Augen auf. Schau nach Süden und nach Osten und nach Westen und nach Norden. Schau, das ist alles dein Land. Das will ich dir geben. Wie herrlich die Lektion, die der Herr dem Abraham hier erteilt. Also das Erste ist, dass der Herr widerspricht zu Abraham, dass der Herr ihn ermutigt und dass der Herr ihm sagt, Abraham, du hast überhaupt nichts verloren, indem du verzichtet hast. Du hast nur gewonnen. Hebe deine Augen auf. Das ganze Land, das du siehst, Vers 15, werde ich dir und deinem Nachkommen geben auf ewig. Und ich werde deinen Nachkommen, deinen Samen machen wie den Staub der Erde. Wenn ein Mensch den Staub der Erde zählen kann, soll man auch deinen Samen zählen können. Steh auf, durchziehe das Land in seiner Länge und seiner Breite, denn dir werde ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und er kam und wohnte unter den Terebinden Mamres, Festigkeit, die in Hebron sind, Gemeinschaft, heißt das. Und er baute Jahwe einen Altar. Also er wohnt bei Mamre, in Mamre bei Hebron und er baut wieder einen Altar. Er betet wieder den Herrn an, hat wieder Gemeinschaft mit Gott. Der dritte Altar, von dem hier berichtet wird. Also, das Paradies, das sollte Lot lernen, das Paradies ist nicht hier auf Erden. Es soll uns nicht, äußerlich gesehen, soll es uns nicht so zu gut gehen, weil dann würden wir nicht mehr weg wollen. Dann würden wir gerne bleiben, wie Lot auch. Oder er wollte da bleiben. Da kommt der Engel und reißt ihn raus aus Sodom und zieht. Und er sagt, nein, ich möchte bleiben. Hat alles verloren, der Lot. Hat alles verloren. Seine Schafe und seine Ziegen und seine Rinder und seine Knechte und seine Mägde und sogar seine Frau. Er hat alles verloren, der Lot, als dann Sodom unterging. Er konnte nur noch sich selbst retten, seine Töchter. Aber Abraham hat nur gewonnen. Abraham wohnt im ganzen Land und sieht, was der Herr ihm gegeben hat, beziehungsweise geben wird. Aber Abraham lernt eines hier. Abraham lernt, mit dem Glaubensauge zu schauen. Und Gott sagt, ich werde es deinen Nachkommen, deiner Nachkommenschaft werde ich es geben, deinem Samen. Samen heißt die ganze Nachkommenschaft. Du kriegst die Nachkommenschaft. Die Nachkommenschaft kriegt dieses Land. Abraham lernt. Der denkt sich, wieso muss ich Jahr aus, Jahr ein warten? Ich bekomme keinen Fußbreit in diesem Land. Ich wandere hier als Nomade herum und Gott hat aber gesagt, meine Nachkommenschaft wird alles bekommen, wird alles erben. Und er denkt, er fängt jetzt an zu denken über das Irdische hinaus. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns, er schaute auf die Stadt, die Grundlagen hat, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist, auf die himmlische Stadt. Er denkt über den Tod hinaus und er merkt jetzt, das Leben ist viel mehr als nur ein paar schöne Jahre hier auf Erden. Das Leben ist viel, viel mehr. Er lernt jetzt, was es heißt, mit dem Glaubensauge zu schauen. Schau das Land an, hebe deine Augen auf, das ganze Land, das du siehst, werde ich dir geben. Deinem Nachkommen, deiner Nachkommenschaft, dir und deinem Nachkommen, dir im Glauben. Gott sagt jetzt noch nicht direkt wörtlich, du wirst es nie persönlich in Anspruch nehmen, aber es gehört trotzdem dir. Römerbrief sagt uns, dass Abraham nicht nur das Land erben sollte. Römer Kapitel 4, Vers 16 steht, dass Abraham viel mehr erben sollte als das Land. Wisst ihr, was steht? Was steht, was Abraham erben sollte? Die Welt. Römer 4, Vers 16. Ich glaube, es ist Vers 16. Dass er der Welterbe sein sollte. Wann wird denn Abraham die Welt erben, bitte? Hat er sie geerbt damals? Nicht einen Fußbreit. Wann wird er die Welt erben? Ja, das Leben ist noch nicht vorbei. Die Existenz Abrahams ist noch nicht vorbei. Der Messias, Jesus Christus, kommt und Abraham mit ihm. Und sie werden alles in Besitz nehmen. Die ganze Welt gehört dem Messias und Abraham ist in ihm, im Messias, wenn er wiederkommt. Dann wird Abraham genauso vollendet sein wie die neutestamentlichen Heiligen und er wird genauso miterben mit allen anderen. Soll niemand meinen, der Abraham würde weniger erben als wir. Weiter, dann kommt Kapitel 14. Und in Kapitel 14, das können wir jetzt nicht im Detail betrachten, aber wir wollen uns die Linie, den Gedankengang wollen wir uns ansehen und die Lektion wollen wir sehen. Also, das eine ist mal klar, in Kapitel 14 erleben wir einen kleinen Weltkrieg. Die vier Könige kämpfen gegen die fünf Könige. Und auf der einen Seite sind Sodom und Gomorra und die benachbarten Städte. Und dann kommen dann die anderen aus dem Norden. Und es gibt einen Kampf und die Sodomiter, die fliehen und fallen dann in diese Bitumentäler. Das ist Asphalt, oder? Teer. Da bleiben sie kleben wahrscheinlich, ja. Und dann werden sie gefangen genommen. Und Vers 10 ist das. Kapitel 14, Vers 10, das Tal Sittim hatte viele Erdharzgruben, das ist Bitumen. Und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen da hinein. Und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe und zogen davon. Er wohnte nämlich in Sodom, mittlerweile schon in Sodom. Vorher wollte er ja nur am Rande der Stadt wohnen, beziehungsweise im Tal, im Jordantal. Jetzt wohnt er schon in Sodom. Da kam einer, der entronnen war, und berichtete es Abraham, dem Hebräer, der da wohnte unter den Terebinden Mamres, des Amoriters, der ein Bruder von Eskol und Aner war. Diese waren mit Abraham im Bunde. Als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen war, bewaffnete er seine 318 Knechte, die in seinem Hause geboren waren, und jagte ihnen nach bis Dan, also im Norden des Landes. Und er teilte seine Schar und überfiel sie des Nachts mit seinen Knechten und schlug sie und jagte ihnen nach bis Hobba, das zur Linken der Stadt Damaskus liegt. Also ziemlich weit sind sie geritten und gejagt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe brachte er zurück, auch die Frauen und das Volk. Und als er nun zurückkam, da kommt jetzt der König von Sodom den Abraham entgegen, möchte ihn belohnen. Aber bevor ich die Geschichte von Sodom von dem König erzähle, möchte ich hier noch einen Gedanken reinbringen. Gott ist sehr gnädig mit Sodom. Gott ist sehr, sehr gnädig. Die Sodomiter waren Sünder. Das wird uns vorher schon gesagt. Die Sodomiter waren ein sündiges Volk. Und Gott hat eine Botschaft für die Sodomiter. Gott will sie retten. Gott will Menschen, die sündigen, retten. Eine Rettungsbotschaft für Sodom. Und jetzt kommt Abraham. Und Gott in seiner Gnade verwendet den Abraham, um Sodom zu retten, ein sündiges Volk. Mit welcher Absicht? Bekehrung, Umkehr zu Gott, dass sie sich bewusst werden, der Gott Abrahams hat Gott geholfen. Und der Gott Abrahams ist der richtige Gott und wir müssen uns diesem Gott Abrahams wieder zuwenden. Wir haben gesündigt. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Hier erfährt die Stadt Sodom die Güte Gottes, aber sie wollen das gütige Reden Gottes nicht annehmen. Und 24 Jahre später, ist die Gnadenzeit vorbei. Dann mussten sie ein anderes Reden Gottes vernehmen. Noch einmal kommt ein Engel, noch einmal gibt es eine Warnung. Wie viele Gerechte sind da drinnen? Dann wird noch geschaut, ob es noch irgendwelche gibt, die man retten könnte. Und Abraham betet noch einmal für die Stadt. Es ist zu spät. Es ist, ja, wären 10 Gerechte drin gewesen. Aber es sind nicht mal 10 Gerechte in der Stadt. Und sie wollen sich nichts sagen lassen. Dann kommt das Gericht. Kapitel 19 werden wir das dann davon lesen. Also wir sehen hier, Gott ist sehr, sehr gnädig mit den Sodomitern. Und jetzt kommt der König von Sodom und kommt dem Abraham entgegen, möchte ihn reich belohnen. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass jetzt der Sodomiterkönig da kommt und da ist der Abraham. Und Gott weiß, dass Abraham eine Schlagseite hat, wenn es um Reichtum geht, dass er sich ganz gerne beschenken lässt. Und Abraham weiß noch, was damals passiert ist in Ägypten. Und Abraham ist reich geworden in Ägypten. Und jetzt sendet Gott noch einen anderen Mann, der zwischen den Sodomiterkönig reinkommt. Also hier ist der Abraham. Hier ist der Sodomiterkönig. Der Sodomiterkönig kommt zu Abraham und jetzt sendet Gott noch gerade bevor der Sodomiterkönig kommt, sendet Gott einen anderen Mann zu Abraham. Dieser Mann heißt Melchisedek. Und dieser Melchisedek, König von Salem, bringt Brot und Wein herbei. Brot und Wein war die Speise eines Königs, königliche Speise. Brot und Wein ist was Gutes, ja, nicht einfach Brot und Wasser, nein, Brot und Wein. Königliche Speise, 1. Samuel 16, Vers 20, könnt ihr nachlesen. Das war das, was der David dem König Saul gebracht hat. Was der Vater Isai dem König Saul geschickt hat. Brot und Wein, was Köstliches, zur Stärkung. Er war Priester Gottes des Höchsten. Hier kommt das erste Mal El Elyon vor. Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abram, von Gott, dem Höchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und Abraham wird hell gewesen sein, wird scharf hingehört haben. El Elyon, der Besitzer Himmels und der Erde, hat mich gesegnet. Und er empfängt den Segen von Melchisedek. Und gelobt, Vers 20, und gelobt sei Gott, der Höchste, El Elyon, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Abraham, erinnerst dich, es war nicht du, nicht deine Kraft war es, nicht deine Soldaten. Es war der Gott des Himmels, der Himmel und Erde besitzt. Erinnerst du dich dran? Ich wollte dich nur dran erinnern. Nicht du warst es, der diese Feinde besiegt hat. Gott hat die Feinde in deine Hand gegeben. Und daraufhin gibt Abraham den zehnten Teil seiner Güter dem Melchisedek. Lässt sich also segnen, Abraham lässt sich segnen und gibt den zehnten seiner ganzen Güter. Und das bedeutet, wenn man den zehnten gibt, das ist eine Symbolhandlung gewesen. Den zehnten zu geben bedeutet, alles zu geben. Das ist auch später dann noch in der Geschichte Israels so gewesen, die Israeliten sollten den Zehnten geben und damit wollen sie ausdrücken, Herr, es gehört alles dir. Gott ist der Besitzer von Himmel und Erde und von meinen Schafen und von meinen Rindern und von meinen Ziegen. Alles gehört ihm und meine Knechte. Und jetzt gibt Abraham als Zeichen, dass er die Botschaft verstanden hat, gibt er den Zehnten. Preist dem Herrn. Abraham hat gut verstanden. Und dann kommt der Sodomiterkönig, dann kommt er gerade, es heißt dann gerade Vers 21, und der König von Sodom sprach, also der war inzwischen schon angekommen. Das war ganz knapp, das war Sekundenarbeit von Gott. Bevor der Sodomiterkönig anfangen kann zu reden, schickt er den Melchisedek dazwischen und macht den Abraham aufmerksam auf den Gott, der Himmel und Erde besitzt. El Elyon. Jetzt kommt der Sodomiterkönig und sagt, Herr, bitteschön, Abraham, jetzt kannst du dir was aussuchen. Ich habe viel Sachen und du hast uns gerettet und jetzt nimm, was du, nimm einfach und greif fest zu. Und Abraham sagt, nicht einen Schuhriemen nehme ich von dir. Boah, der war mutig. Nicht einen Schuhriemen nehme ich. Damit nicht du sagen kannst, du hast Abraham reich gemacht. Ich habe meine Lektion gelernt in Ägypten. Pharao kann sagen, ich habe Abraham reich gemacht, aber du sollst es nicht sagen können. Und keiner mehr, niemand mehr. Ich hebe meine Hand auf zu El Elyon, der Himmel und Erde besitzt. Das sagt er. Ich hebe meine Hand auf zu Yahweh, zu El Elyon, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Vers 22. Dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die jungen Männer schon verzehrt haben, ja. Das sollen sie. Und das Teil der Männer Aner, Eschkol und Mamre, das sind nicht seine Leute, das sind die anderen, die mit mir gezogen sind. Die sollen ihren Anteil nehmen. Aber ich nehme nichts und meine Knechte nehmen nichts von dir. Gott hatte Abraham also durch den Besuch des Melchisedek vorbereitet und durch die neue Gottesoffenbarung hat jetzt Abraham ein gewaltiges Zeugnis ablegen dürfen. Ein gewaltiges Zeugnis, dass ihm der Segen des El Elyon reicht. Mehr will ich nicht. Ich habe genug an meinem Gott. Ich brauche nicht die Güter. Er nimmt den Segen des Königs von Sodom, nimmt er nicht. Aber den von Melchisedek, den Segen des El Elyon, den hat er empfangen. Von wem nehmen wir Lohn? Wodurch wollen wir reich werden? Gab es mal einen sehr begabten Mann, der hieß William Kelly. William Kelly war sehr ein begabter Bibellehrer, geschult. Und dann haben die hohen Theologen der damaligen Zeit sind zu ihm gekommen und die haben ihm gesagt, er soll sich doch noch anstellen lassen. Er kann sich einen Namen machen in dieser Welt. Mit diesem Wissen, mit diesen Gaben, die er hat. Dann sagt der Kelly zu den Leuten, in welcher Welt, meine Herren? In welcher Welt? Ich brauche nicht einen Namen in dieser Welt. Ich möchte einen großen Namen oben haben. Ich werde deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Da brauche ich nicht in dieser Welt Anerkennung. Da brauche ich nicht in dieser Welt Reichtum und Karriere und alles Mögliche. Das sind junge Leute hier. Was wollt ihr werden? Ja, ich will das werden. Ich will Bankier werden. Die Banker, die verdienen am meisten. Und so weiter. Oder ich will mal eine große Karriere machen. Ich habe vorgestern einen Bruder gefragt, ja und was machst du? Ja, 26 Jahre alt. Was machst du? Vorgestern. Und er sagt mir, ich bin nichts, ich mache nichts. Ich habe ihn angeschaut, was heißt das? Ich bereite mich für die Mission vor. Er hat viel gemacht, sehr viel. Er hat Pilot und alles Mögliche gelernt und er möchte nicht nur Pilot sein, er möchte auch das Flugzeug oder den Hubschrauber oder was reparieren können. Er macht beides. Er ist Techniker und Pilot gleichzeitig. Aber er möchte in der Mission dienen, in Neuguinea. Ich habe mich so gefreut. In welcher Welt wollen wir einen Namen haben? Ja, Kapitel 15 wollen wir uns bis morgen aufheben. Hier wollen wir uns nur mal mit diesem Nachklang dieses Wortes Abrahams, mit dem wollen wir heimgehen. Nichts für mich. Nichts für mich. Ich habe alles in Gott. Wenn ich alles in Gott habe, was kannst du mir noch geben? Was für eine Schau hat der Melchisedek dem Abraham vermittelt? Möge der Herr uns diese Schau vermitteln. Melchisedek ist ein Typus auf Christus. Der Christus, der himmlische Melchisedek, der möge uns diese Schau vermitteln von dem Gott Abrahams, von dem Gott, der Himmel und Erde besitzt. Wir wollen hier schließen, wollen wir aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, danke auch für deine Gnade und Güte, auch heute Abend, dass du uns durch Abraham und durch Melchisedek dich selber zeigst als den El Elyon. Du bist der Höchste, der über allem steht, auch über allen unseren Schwierigkeiten und der Himmel und Erde besitzt. Herr, was wollen die in dieser Welt schon tun, wenn unser Vater Himmel und Erde besitzt? Ich möchte dich loben und preisen, Vater. Mögest du uns auch segnen heute Abend. Amen. Mose 15 aufschlagen. Und bevor wir den Text lesen, will ich noch ganz kurz auf eine Frage eingehen, die gestellt wurde.
Wir hatten ja gestern Kapitel 14 gelesen, 1. Mose 14 von Melchisedek. Die Frage war, wer war Melchisedek? Wir wissen nicht allzu viel von Melchisedek. Deshalb können wir auch die Frage nicht sehr im Detail beantworten. Wir wissen, dass sein Name bedeutet Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Melech und Zedek. Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Also er hat einen schönen Namen. Und der Hebräerschreiber sagt uns, dieser Name ist ein Typus auch auf Christus, dem wahren König der Gerechtigkeit. Dann war dieser Mann König von Salem, das wird uns im Text gesagt. Melchisedek war König von Salem. Salem ist ein alter Name für Jerusalem. Psalm 76, Vers 3 steht der alte Name für Jerusalem. Und das zeigt uns also, dass es hier um Jerusalem geht. Die alte Stadt, die war damals noch natürlich eine ganz heidnische Stadt. Und er war König von dieser Stadt, also Oberbürgermeister. Und Salem heißt auch gleichzeitig noch Friede, Shalom. Salem, Friede. Also der Hebräerschreiber sagt, sein Name, also in diesem Sinne ist er König des Friedens. Ja, und auch wiederum ein Typus auf Jesus Christus. Dann lesen wir von ihm, er ist Priester des Höchsten, Priester von El Elyon. Das ist sehr interessant, weil damals gab es ja noch gar kein eingesetztes Priestertum in dem Sinne, wie wir es später kennenlernen im Volk Israel. Aber dieser Mann war ein Priester Gottes des Höchsten. Warum und wie er Priester wurde, das wissen wir alles nicht. Wir wissen auch nicht, woher er kommt, wer seine Eltern sind. Es wird gar nichts erwähnt. Der Hebräerschreiber sagt, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Anfang und ohne Ende des Lebens. Es wird gar nichts von ihm berichtet. Bei einem Priester ist es sehr wichtig, dass er ein Geschlechtsregister vorzuweisen hat. Später, als einmal die Priester unter Esra keine Geschlechtsregister vorweisen konnten, da durften sie nicht mehr Priester sein. Wenn kein Geschlechtsregister da ist, kannst du nicht beweisen, dass du ein Levit bist aus dem Hause Levi. Also kannst du kein Priester sein. Dieser Mann braucht keines. Er ist trotzdem Priester Gottes. Wie er das geworden ist, das wissen wir alles nicht. Es gab damals eine Offenbarung Gottes. Ich meine, Gott hatte sich dem Noah geoffenbart. Und Sem, Ham und Japhet, die Söhne Noahs, hatten Nachkommen. Wahrscheinlich war er ein Nachkomme Sems. Und wusste etwas von dem Gott Sems und dessen Priester wurde er, Priester Gottes des Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Aber mehr wissen wir nicht von ihm. Er ist also insofern ist kein Anfang und kein Ende und kein Geschlechtsregister, keine Geburtsgeschichte, keine Todesgeschichte, gar nichts gibt im ganzen Bericht, sagt der Hebräerschreiber, so ist er dem Sohne Gottes ähnlich. Er ist nicht der Sohn Gottes selber, sonst hätte der Schreiber gesagt, er war der Sohn Gottes. Aber er war ein Typus auf den Sohn Gottes, der ja wirklich keinen Anfang der Tage und kein Ende des Lebens hat. Und er war ein Priester von einer ganz anderen Ordnung, nicht von der Ordnung der Aaron und Levi. Also, er kommt nur hier vor im Alten Testament und im Psalm 110. Im Psalm 110 heißt es so ganz unvermittelt, wovon die Rede ist, dass der Messias sich zur Rechten Gottes setzt und da sagt Yahweh zu dem Messias, setze dich zu meiner Rechten. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Ewiger Priester. Mehr steht nicht da. In Hebräer 7, also wird kurz auf ihn eingegangen. Also in dem Sinne wird der Hebräerschreiber sagt uns, dass der Melchisedek also dem Sohn Gottes ähnlich gemacht ist, in diesem Sinne, dass er ein Priester ist, ein Priester des ewigen Gottes. Des Gottes der Ewigkeit, El Elyon, Gottes des Höchsten. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. niemand wird wahrscheinlich mehr sagen können, weil die Schrift so wenig sagt. Vielleicht gibt es noch ein paar Details irgendwo, aber ich glaube nicht. Gut, soweit Melchisedek. Wir wollen jetzt unseren Text lesen in 1. Mose 15, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah das Wort Jahwes zu Abram in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Jetzt dürfen die Kinder wieder antworten. Heute sind ein bisschen weniger als gestern, aber ein paar sind da. Wozu braucht man einen Schild? Ich bin dein Schild. Wozu braucht der Soldat oder der Ritter einen Schild, Herbert oder sonst wer? Ja. Er kann sich schützen also. Ja. Wenn da geschossen wird, Pfeile vielleicht oder sonst etwas, damals hat man ja Pfeile geschossen, da kann er sich schützen mit dem Schild. Ja, Gott sagt hier zu Abraham, ich bin dein Schild. Wovor musste denn Abraham beschützt werden oder wovor wurde denn Abraham beschützt, wenn wir an die Geschichte von gestern denken? Vor wem? Da gab es ja einen Krieg, oder? 4 Könige gegen 5. Und Abraham ist ausgezogen zu kämpfen gegen die Feinde. Und wer hat ihn beschützt? Herbert, wer hat Abraham beschützt? Gott hat ihn beschützt. Ich bin dein Schild, Abraham. Nicht du warst es, der die Feinde besiegt hat. Nicht du, ich bin dein Schild und ich bin dein Lohn. Nicht der König von Sodom kann dich belohnen. Ich bin dein sehr großer Lohn, sagt es sogar hier. Ich bin dein sehr großer Lohn. Abraham sprach, mein Herr, Jahwe, was willst du mir geben? Du willst mich belohnen, was willst du mir geben? Wir sind alt geworden. Ich gehe dahin ohne Kinder, sagt er. Und Besitzer meines Hauses wird dieser Eliezer von Damaskus, einer der Knechte Abrahams, wahrscheinlich der Älteste, der am längsten im Hause war. Nach dem Gesetz sollte der Erbe sein, wenn kein Kind da ist, dann muss halt der Knecht erben. Ich gehe dahin. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, keine Nachkommen, keinen Sohn. Und siehe, mein hausgeborener Knecht wird mein Erbe sein. Der Abraham macht sich also Sorgen um Dinge, um die er sich gar nicht sorgen müsste. Und das ist eine wichtige Sache für uns, für unser Leben auch. Wir machen uns auch oft Sorgen um Dinge, um die wir uns nicht unbedingt sorgen müssten. Wenn Gott verheißt, Dinge verheißt, die er uns geben wird, dann muss ich nicht sorgen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dieses alles wird euch hinzugefügt werden. Warum sorgt ihr euch für das? Ja, was werden wir? Im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Und vielleicht kommt die Wirtschaftskrise, vielleicht bricht alles zusammen. Was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Wie werden wir wohnen? Interessant ist, wenn wir das Leben Abrahams betrachten, wir haben das ja gestern auch schon festgestellt, es geht immer wieder um den Glauben. Gott will uns Glauben beibringen. Von Abraham lesen wir, durch Glauben ward Abraham gehorsam und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde, wohin er ziehen sollte. Das muss eine interessante Sache gewesen sein, damals in Ur in Chaldäa. Denn die Nachbarn, die haben ja wahrscheinlich gesehen, dass der Abraham den Koffer packt und dann haben sie gesagt, oh Abraham, gehst du auf Urlaub? Und Abraham, nein, ich gehe nicht auf Urlaub. Was machst du denn? Ja, ich wandere aus. Du wanderst aus. Was ist die nächste Frage? Ja, klar. Wohin wanderst denn Abraham? Was wird, das schöne Land sein? Amerika oder Europa? Nein, ich gehe Richtung Norden. Richtung Norden? Ja, wohin gehst du? Wohin ziehst du? Sag's, komm rück raus. Ja, ich weiß nicht, wo ich hinziehe. Die werden sich vielleicht gedacht haben, jetzt ist er reif für die Nervenklinik. Nein, der war nicht töricht. Gott hat gesagt, dass ich ausziehen soll. Und Gott hat gesagt, wenn ich mal unterwegs bin, dann wird er mir dann schon zeigen, in welches Land ich ziehen werde. Und Abraham, und das ist das Großartige im Leben Abrahams, es heißt im Hebräer, im Glauben gehorchte Abraham. Das möchte der Herr mit jedem Menschen. Er möchte lernen, dass er ein Mensch des Glaubens wird. Und Abraham ist uns hier ein großes Vorbild. Er ist der Vater des Glaubens. Und Gott hat Großes vor mit ihm und mit uns auch. Der Psalmist sagt, ich habe schon an meiner Mutterbrüsten habe ich schon gelernt oder wurde mir schon das beigebracht, Gott zu vertrauen. Psalm 22 in Vers 10. Psalm 22, Vers 10. Ja, du bist es, Vers 10. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleibe gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutterbrüsten. Glauben heißt Vertrauen. Es ist das gleiche Wort im Griechischen und auch im Hebräischen. Vertrauen. Das Baby lernt Vertrauen. Ja, zuerst fängt es an zu schreien. Warum schreit das Kind? Ja, Hunger. Ja, die Mutter ist da. Ja, das Kind hat panische Angst, dass es verhungert, verdurstet. Und was macht die Mutter? Die Mutter erklärt dem Kind, ich bin da. Du kriegst schon das, dein Essen und Trinken. Du kriegst das. Nächsten Tag vielleicht 5 Minuten länger. Du kriegst es. Ich bin da. Und das Kind lernt, sie ist wirklich da. Und am nächsten Tag wieder. Und am nächsten Tag wieder. Oder die nächsten 3 Stunden, je nachdem, welcher Rhythmus da ist. Und die ist da. Und vielleicht wird die Spanne ein bisschen länger. Ganz langsam. Und das Kind fasst Vertrauen. Ah ja, ich muss noch ein bisschen schreien, aber sie kommt dann schon. Und es lernt, und es hört dann auf zu schreien. Sie weiß, das Kind weiß, die Mama kommt. Ich bin da. Im geistlichen Bereich lernen wir Vertrauen von klein auf, geistlich gesehen. Der Herr sagt die ganze Zeit, warum schreist du denn? Ich bin da. Ja, aber du lässt mich vielleicht jetzt in dieser Situation alleine. Nein, ich bin da. Lerne mir zu vertrauen, obwohl du mich nicht siehst. Und hier ist unser Kampf, oder? Ja, ich habe Gott aus den Augen verloren. Mach aus allem ein Gebet. Ich bin da, auch wenn du mich nicht spürst, sagt der Herr. Und der Herr führt uns Schritt für Schritt. Ach Herr, wenn ich wüsste, wie wird mein Leben aussehen in einem Jahr und so weiter. Nein, das ist nicht nötig. Das ist jetzt nicht dran. Und so führt der Herr von Glaubensschritt zu Glaubensschritt. Und bei Abraham geht es genauso. In Sachen Geld, in Sachen Versorgen. Vielleicht lerne ich heute zu vertrauen und morgen wieder nicht. Ich merke in meinem Leben, in dem einen Gebiet vertraue ich ihm, aber in dem anderen Gebiet vielleicht nicht. Oder als ein junger, lediger Mann, er vertraut darauf, dass er eine Frau bekommt, zur rechten Zeit. Und dann kommt wieder die Zeit, wo er doch nicht vertraut. Und er betet, und der Herr führt. Und dann ist so mancher verheiratet, und dann ist irgendwer ein Problem in der Ehe und dann fängt man wieder fleischlich an. Ach nein, ich sollte ja vertrauen. Der Herr wird das richtig machen. Und in der Kindererziehung. Wenn ich krank bin, kann ich da auch vertrauen. Und wenn ich esse, wenn ich mich an den Tisch setze und esse. Ja, heute kann man nicht mehr vertrauen, was man beim Aldi kauft oder sonst wo. Was ist da alles für Gift drinnen? Nun, wir beten, Herr, tu ein Wunder an der Nahrung, Nimm alles Gift raus und mach es unschädlich für mich. Der Herr kann ja ein Wunder tun an der Nahrung. Ich darf vertrauen. Und so weiter. So gibt es ganz verschiedene Bereiche in unserem Leben. Wir lernen Schritt für Schritt zu vertrauen. Interessant ist es, wo das erste Mal das Wort Glauben vorkommt. Wisst ihr das? Wo kommt das erste Mal in der Bibel Glauben vor? Es ist ja recht wichtig, wenn man sieht, ganz so wichtige Begriffe in der Bibel. Wo kommen die das erste Mal vor? Wer weiß, wo das erste Mal in der Bibel von Glauben die Rede ist? Sie dürfen sich melden. Auch die Kinder, auch die Erwachsenen. Bitte. Dass er glaubte? Ja, früher. Abraham ist richtig. Früher. Vers 6. Und Abraham glaubte Gott. Danke. Vers 6. Das erste Mal ist die Rede von Glauben. Die Tatsache, dass er geglaubt hat, die gab es schon früher. Hebräer 11 sagt uns das. Und andere, Noah hat auch geglaubt. Aber das Wort Glaube kommt hier das erste Mal vor. Glauben. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit. Was war es, das ihn zum Glauben brachte? Was war es, was war die Grundlage, aufgrund welcher er vertrauen konnte? Gott hat gesagt. Gott sagt, Gott spricht mit ihm und Abraham glaubt. Wenn wir jemanden zum Glauben führen, wie machen wir das? Wir können nicht ihm eine Impfung geben, eine Spritze geben und sagen, so jetzt glaubst du. Wir können nicht hineinschauen in jemandes Herz. Wenn jemand kommt und bekennt seine Sünden, wunderbar. Ich kann aber nicht hineinschauen, ob er glaubt. Glauben, das tut man mit dem Herzen, das heißt mit dem Inneren des Menschen, das Innere. Das ist also nicht etwas Sichtbares. Aber wie kann ich einem Menschen helfen? Ich muss ihm sagen, die Basis für jeden Glauben ist ein Wort Gottes. Und zwar ein Wort Gottes, das für dich gilt. Das heißt, du musst zuerst eine Verheißung Gottes suchen in der Bibel, wo du dir sicher bist, sie gilt auch für dich. Zum Beispiel, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Gilt das auch für dich? Da steht jeder, ganz klar. Gut. Dann ruf jetzt den Namen des Herrn an. Das ist die Bedingung. Hier ist eine Bedingung, anrufen. Und hier ist eine Verheißung, der wird gerettet werden. Denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, die Macht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die ihn aufnahmen, ist die Bedingung. Kinder Gottes zu werden, ist die Verheißung. Glaube an den Sohn Gottes, so wirst du gerettet werden. Glaube ist die Bedingung. Gerettet werden ist die Verheißung. Und wenn du das eine tust, dann wird Gott das andere machen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Aufgrund der Basis dessen, was der Herr Jesus getan hat. Das heißt, die Bedingung ist, ich bekenne. Die Verheißung ist, er vergibt. Und jetzt kann ich meinem Freund sagen, schau, wenn du die Bedingung erfüllst, was wird Gott dann tun? Jetzt schau dir in die Bibel hinein. Und liest, ja, dann werde ich Vergebung bekommen. Dann glaubst du das? Ja, ich weiß nicht. Sagen wir, er bekennt die Sünde. Er geht ins Gebet, er bekennt seine Sünde. Und dann frage ich ihn, hat Gott dir jetzt vergeben? Ich weiß es nicht. Lies den Vers. Was steht im Vers? Was steht da? Ja, hier steht, wenn wir die Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. Hat Gott dir vergeben? Weiß es nicht. Ich spüre nichts. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, was Gottes Wort sagt. Und wenn du das eine tust, dann tut Gott das andere. Wenn du glaubst, an den Auferstandenen, der für dich gestorben ist? Und mit dem Munde, mit dem Herzen glaubst du an den Auferstandenen, der für dich gestorben ist? Und mit dem Munde rufst du ihn an, als deinen Herrn. Rette mich, Herr, du sollst mein Herr sein, rette mich. Wenn du das tust, wird er dich retten und wird er dich rechtfertigen. Bekommst du das Heil. Das heißt, etwas musst du tun, das, was du tun musst, das kann ich aber nicht hineinsehen. Ich kann nicht ins Herz sehen, ob du wirklich glaubst. Ich kann nur eines, ich kann dir das Wort vor Augen führen, und wenn du das Wort glaubst, wenn du an das glaubst, was Jesus Christus für dich getan hat, dann wird er seine Verheißung erfüllen. Das war für mich eine ganz wichtige Wahrheit. Ich suche nicht mein Gefühl. Ich suche, stimmt das? Ist das für mich? Gilt das für mich? Gilt das für jedermann, die Verheißung? Ja. Gut, was ist die Bedingung? Habe ich die getan? Ja. Gut, dann darf ich glauben, dass er das wirklich, dass er mir vergeben hat. Das ist Bekehrung. Aber jetzt, nachdem der jetzt zum Beispiel seine Sünden bekannt hat, nachdem er gesagt hat, er glaubt jetzt an den Sohn Gottes, jetzt fragt er mich, ja, bin ich jetzt wiedergeboren? Glaube ich jetzt? Bin ich jetzt Kind Gottes? Sage ich, ich weiß es nicht. Du weißt es. Ich kann nicht in dein Herz hineinschauen. Du kannst in dein Herz hineinsehen, denn du weißt, ob du es ernst meinst und ehrlich meinst oder nicht. Du weißt, ob du das glaubst, was die Schrift sagt. Und dann dämmert es vielleicht. Ah, ich muss vertrauen. Der Schlüssel zum Heil ist das Vertrauen. Der Schlüssel zu einer Beziehung ist das Vertrauen. Wie fing meine Beziehung zu meiner Frau an? Sie fasste Vertrauen. Diesem Mann will ich mich anvertrauen. Und eben umgekehrt, diese Frau will ich lieben. Hier ist ein Vertrauensbeziehung. Der Schlüssel zu einer Beziehung ist das Vertrauen. Und Gott beginnt hier. Das ist das ABC des Glaubens. Und hier ist Abraham unser Vater, unser Glaubensvater. Hier lernen wir etwas über Glauben. Abraham sieht nichts. Keine Nachkommenschaft. Genau gleich wie wir. Wir sehen nichts. Jesus Christus sehe ich nicht. Dass er für mich gestorben ist, das ist zwar historische Tatsache, aber ich spüre nichts davon. Dass er die Schuld auf mich genommen hat, ich spüre nichts davon. Das ist eine historische Tatsache. Aber jetzt muss ich lernen, was Gott gesagt hat, zu akzeptieren. Abraham lernt, auf das Wort einzugehen. Der Glaube heißt wirklich, ich vertraue auf die Zuverlässigkeit der Aussage Gottes. Gott hat gesagt, und Herr, das gilt für mich, das habe ich geprüft, das gilt für jedermann. Und jetzt vertraue ich darauf, dass du die Verheißung erfüllst, wenn ich die Bedingung habe. Die Bedingung heißt, ich muss vertrauen, und die Verheißung ist, er gibt mir ewiges Leben. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Habe ich ewiges Leben? Gott sagt es. Wenn ich glaube, habe ich ewiges Leben. Wirklich glaube. Das ist eine Hilfe. Und das ist, was Abraham hier lernt. Dieses Vertrauen war entscheidend, sodass er dadurch jetzt zu einem Gerechten wurde. Gott hat ihn aufgrund dieses Glaubens gerecht gesprochen. Es war das reine Vertrauen auf Gottes Wort. Das suchte Gott an seinem Knecht. Reines Vertrauen auf Gottes Wort, auch wenn er nichts sieht. Abraham, du kriegst eine große Nachkommenschaft. Herr, ich sehe nichts. Abraham, du bekommst eine große Nachkommenschaft. Aha, okay, danke, Herr. Abraham glaubte, und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Glaube ohne zu sehen, Glaube ohne zu fühlen. Nachträglich hat er sehr viel erlebt, sehr viel, und wir auch. Nachträglich, nachdem wir begonnen haben zu glauben, dann erleben wir sehr viel und erfahren wir sehr viel. Aber der Beginn ist ein völliger Vertrauensschritt. Die Priester stehen vorm Jordan. Der Jordan führt Hochwasser. Gott sagt, geh durch den Jordan. Was müssen die Priester machen? Josua, wir können da nicht drüber gehen, es ist Hochwasser. Wir gehen alle unter. Geh durch den Jordan. Gott hat gesagt, er will jetzt, dass ihr durchgeht und er will, dass ihr das Land in Besitz nehmt. Und ihr müsst hier durchgehen. Gott hat es gesagt. Was machen die Priester? Sie setzen ihre Füße in das Wasser. Und als das Wasser, die Knöchel das Wasser berühren, was passiert? Das Wasser geht auseinander. Beziehungsweise stoppt. Das Wasser fließt ab, das andere stoppt irgendwo weiter oben. Das Wasser fließt ab und sie können durch trockenen Fußes. Oder fast trockenen Füßes. Die Knöchel wurden ja nass. Aber sie gehen durch. Die Basis des Christenlebens ist eine Vertrauensbeziehung. Das ist der Schlüssel, wie ich hineinkomme. Eine Schwester schreibt mir einen Brief, irgendwo muss es den Schlüssel geben zu einem glücklichen Christenleben. Ich schreibe zurück, ja, es gibt einen Schlüssel. Der Schlüssel ist der Glaube. Irgendwo muss es ein Geheimnis geben, das ich noch nicht verstanden habe. Ich schreibe, ja, das Geheimnis heißt Jesus Christus. Er ist das Geheimnis. Und der Schlüssel ist der Glaube. Hier ist so einfach ist die Botschaft.